Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 107. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Hattet ihr schon mal eine Erkrankung, bei der euch gesagt wurde, da kann man leider nicht viel tun? Arthrose gehört leider genau zu diesen Diagnosen, die viele Menschen entmutigen, weil sie oft mit dem Bild von unumkehrbarem Verschleiß verbunden wird. Aber immer mehr Forschung zeigt, Arthrose kann man behandeln. Und das gar nicht mal nur beim Arzt. Ernährung, Bewegung und mentale Stärke können den Verlauf entscheidend beeinflussen und in manchen Fällen sogar echte Verbesserungen ermöglichen. In dieser Folge von Mission Gesundheit sprechen wir darüber, was wirklich hinter Arthrose steckt, warum Entzündungen eine zentrale Rolle spielen und welche Wege es gibt, selbst aktiv etwas für die Gelenke zu tun.
Experte der Woche.
Mein Gast heute ist Dr. Wolfgang Feil. Er ist promovierter Sportwissenschaftler und Biologe, Spiegel-Bestseller-Autor und Gründer der Forschungsgruppe Dr. Feil in Tübingen. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit entzündungshemmender Ernährung, Bewegung und mentale Stärke als Grundlage für Regeneration und Gesundheit. Er berät Spitzenathleten wie Jan Frodenow, Arne Gabius und Vereine wie Werder Bremen. In seinen Büchern und Vorträgen zeigt er, wie man durch gezielte Ernährung und Lebensstilveränderung auch bei Arthrose aktiv zur Heilung beitragen kann. Und heute erklärt er es für uns. Wolfgang, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute mit mir auszutauschen. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit Entzündungen, Ernährung und Gelenkgesundheit. Was hat dich persönlich dazu gebracht, dich so intensiv mit dem Thema Arthrose zu beschäftigen?
Ja, das liegt an meiner Ausbildung. Ich bin Biologe und Sportwissenschaftler und habe schon vor 30 Jahren angefangen, verschiedene Nationalmannschaften ernährungsmäßig zu betreuen. Ich habe 10 Jahre lang die Handballnationalmannschaft unter Heiner Brand nährstoffmäßig betreut, war auch 10 Jahre in Hoffenheim im medizinischen Stab zu Ralf Rangnicks Zeiten. Und wir hatten immer die Herausforderung, im Sport, im Spitzensport, Athleten, Spieler, die verletzt waren, wieder schnell auf die Beine zu bringen. Back to sports, haben wir immer gesagt. Und da haben wir gesehen, dass eben Gelenkbeschwerden ausheilen können, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Und dass eben der Zugang zur Heilung immer die Überwindung der Entzündungsreaktion in den Gelenken war. Und so habe ich dann praktisch über die Erfahrung gesehen, dass Knorpel regeneriert.
Das ist sehr spannend. Gehen wir noch gleich ein bisschen tiefer rein, weil in der Ausbildung als Mediziner lernt man, dass Knorpel nicht regeneriert. Und zwar ist es ja so, dass du gerade mit deinem Buch Arthrose endlich heilen, so heißt es, in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Leben und Gesundheit stehst. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Viele Menschen denken bei Arthrose sofort an Verschleiß. Also etwas, was sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Weil wenn irgendwas verschlissen ist, dann muss es ausgetauscht werden. So die gängige Meinung. Du siehst es anders, oder?
Ja, der menschliche Körper ist ein biologisches System. Und biologische Systeme sind immer bestrebt, auszuheilen, wenn was verletzt ist. Hm. Und diese Annahme vieler Mediziner, dass Arthrose eine Verschleißerkrankung ist, das ist einfach falsch gewesen. Es sind Entzündungen und Entzündungen kommen irgendwo her und können auch wieder abgestellt werden. Und es ist der Zugang zur Heilung, wenn so eine chronische Entzündungsreaktion ausgeschaltet werden kann. Und deshalb haben die Mediziner schon recht gehabt, die haben das nie gesehen, dass Knorpel regeneriert, weil sie diese Entzündungsreaktion in den Gelenken nicht wegbekommen haben. Und dann haben die von der Erfahrung gesehen, da tut sich ja nichts. Aber wenn man dann genau nachschaut, wir haben ja in unserer Forschungsgruppe dann auch nach dem Schalter gesucht, der die Entzündungsreaktion auslöscht und den dann auch gefunden, dann hat man den Zugang zur Heilung.
Dann lass uns da eine Ebene tiefer einsteigen. Wie drückt sich denn eine Arthrose aus? Also welche Merkmale hat die Arthrose? Woran erkenne ich sie?
Ja, also Arthrose ist ein Prozess, der über Jahre den Knorpel abbaut. Und es sind zunächst mal, wir nennen das subklinische Entzündungen, niedriggradige Entzündungen, die man letztendlich nicht messen kann oder kaum messen kann. Vielleicht dann mit einem Parameter hochsensibles CRP. Aber es ist so, dass es praktisch nicht überschießt. Und diese niedriggradigen Entzündungen, die bauen halt über Jahre den Knorpel ab und verändern bestimmte Immunzellen, die ständig Entzündungsreaktionen in das Gelenk abgeben. Und deshalb ist es keine Verschleißerkrankung, sondern eine Entzündungserkrankung. Und dann ist die Frage, woher kommt so eine Entzündung? Also eine Entzündungsreaktion ist ja was Gutes normalerweise, was Kaputtes wird abgebaut und dann wieder ersetzt. Aber das Thema bei Arthrose ist, dass es halt eine ständige, chronische, niedriggradige Entzündungsreaktion ist. Und die kann dann kommen über Überbelastung, aber meistens über Stress und noch mehr über die falsche Ernährung, über die entzündungsfördernde Ernährung. Und so kann das dann über die Jahre zu permanenten Knorpelabbau kommen. Und das Wesen einer Entzündungsreaktion ist, dass sich dann Wasser auch ansammelt in dem Gelenk. Und dann drückt es auf die Nerven und dann spürt man praktisch ständig Schmerzen.
Jetzt frage ich mich natürlich zwei Dinge. Wie sieht eine Behandlung aus? Und was kann ich präventiv machen, damit ich überhaupt keine Arthrose bekomme? Ich überlasse dir, womit wir starten.
Ja, also die schulmedizinische Behandlung sieht so aus, wenn du Arthrose hast und gehst zum Orthopäden, dann bekommst du in der Regel nicht steroidale Antirheumatika, Diclofenac, Voltaren, Ibuprofen, also diese Entzündungsreaktion abbauen sollen. Gleichzeitig wissen wir, dass solche nicht steroidalen Antirheumatika, Schmerzmittel, die Knorpelregeneration behindern. Das heißt, letztendlich wird das Gelenk schlechter. Man hat wohl das Gefühl, dass es kurzfristig hilft, aber ich habe jetzt eine Publikation geschrieben, dass eben nicht steroidale Antirheumatika führen schneller zur OP. Und es ist praktisch der gängige Weg, der führt also nicht zur Lösung. Und weil die Knorpelregeneration behindert wird, was wir dann empfehlen, ist eben diese Umprogrammierung im Gelenk, dass diese proentzündlichen, also entzündungsfördernden Immunzellen in einen anderen Zustand übergehen. Wir reden hier von Makrophagen, die vorher im M1-Zustand sind, die brauche ich oder die müssen umpolarisiert werden in den M2-Zustand. Und dann geben diese Immunzellen Bodenstoffe ab, die die Knorpelregeneration fördern.
Und wie mache ich das, was du umprogrammieren nennst?
Genau, das ist praktisch der Heilungsweg. Ich brauche im Gelenk andere Immunzellen, andere Makrophagen im M2-Zustand. Und im Buch habe ich dann vier Parameter oder vier Wege aufgezeigt, die man gleichzeitig auch gehen sollte, um so eine Umprogrammierung auf den Heilungsweg zu bekommen. Das ist die entzündungssenkende Ernährung. Und da ist halt schon viel zu ändern. Das kann man nachher gleich mal diskutieren. Dann diese Umprogrammierung auf den Heilungsweg M2 braucht auch Bewegung. Und dann sagen viele, die Arthrose haben, aber ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Das tut ja jeder Schritt tut da weh. Und dann gilt der Zusammenhang, jeder Muskel, der bewegt wird, baut Entzündungen ab, hilft also dem M2-Weg. Das heißt, wenn jemand Kniegelenksarthrose hat, dann kann er auch Liegestützen machen oder Klimmzüge. Dann werden halt andere Muskeln betätigt, aber das Ergebnis ist immer das gleiche, Entzündungsabbau. Und der dritte Weg, der wichtig ist, manche Entzündungsreaktionen kommen einfach aufgrund von ständigem Stress zustande. Also chronischer Stress bedeutet, dass Cortisol, das Stresshormon, abgegeben wird, auch aus Zellmembranen an das Blut. Und dieses Cortisol wird dann umgewandelt oder das fördert eben dann die M1-Makrophagen, die Entzündungsreaktion. Das heißt, man braucht eine gewisse Ruhe. Man muss überlegen, was stresst mich? Und wenn man diesen Weg auch beeinflussen kann, dann ist es ein weiterer Heilungsweg. Und dann der vierte Heilungsweg auf die Umprogrammierung zu M2 ist halt mit gezielten Nährstoffen zu arbeiten, wo wir heute von der Literatur, von der Wissenschaft wissen, dass hier der Heilungsweg unterstützt wird. Das sind so Spurenelemente wie Bor, Glucosamin, Brennnessel, Ackerschachtleim, Hagebutten und so weiter.
Wie sieht die präventive Strategie aus? So ähnlich, dass ich, gehe ich mal von aus, versuche, meinen Stress zu reduzieren, mich weiterhin bewege, mich entzündungsarm oder sogar entzündungssenkend ernähre, muss ich dann auch gleich mir die Mikronährstoffe anschauen? Oder?
Die Prävention sieht einfach so aus, dass ich in Bewegung bleibe, gleichzeitig diese entzündungssenkende Ernährung weitgehend umsetze. Das heißt mit viel Kräutern und Gewürzen, da gehen wir nachher noch drauf ein. Und dann kann sich der Knorpelstoffwechsel gut stabilisieren. Oder dann kommt er nicht in diese chronische Entzündungsreaktion.
Dann lass uns gerne ein bisschen tiefer in die Ernährung einsteigen. Generell, was empfiehlst du, was ist denn entzündungssenkend?
Also wichtig ist, dass man überlegt, warum habe ich denn über die Ernährung Entzündungsreaktionen bekommen? Das erste ist eben, dass man gezielt bei jeder Mahlzeit Kohlenhydrate, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis, Kekse, Stärkeprodukte und auch Zucker einschränkt. Das heißt nicht weglässt, sondern einfach, ich sage immer, esst nur noch halb so viel von den Kohlenhydraten. Weil der Zusammenhang liegt darin, dass wenn ich bei jeder Mahlzeit einen hohen Blutzuckerspiegelanstieg provoziere, weil ich halt zu viel Kohlenhydrate in der Mahlzeit habe, dann muss der Körper ständig Insulin produzieren. Und chronisch erhöhte Insulinwerte schalten Entzündungsgene an. Und es bedeutet, diese kohlenhydratreiche Ernährung fördert eine Pro-Entzündung, also eine entzündungsfördernde Situation im Körper. Das wäre der erste Bereich, dass man eben generell sagt, okay, weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker. Und dann sagen viele, ja, dann werde ich ja nicht satt, wenn ich nur noch halb so viel Nudeln essen soll. Und dann kommt eben der Ausgleich mit guten Fettsäuren. Früher hat man immer gesagt, fettarm soll die Ernährung sein. Das war auch falsch, weil man weiß heute, es gibt Fettsäuren, die senken Entzündungen und Fettsäuren, die erhöhen Entzündungen. Und die Fettsäuren, die Entzündungen senken, die sollten halt verstärkt aufgenommen werden. Das wäre Olivenöl. Ich sage da immer 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl mehr über den Tag. Dann Speiseleinöl hat Omega-3-Fettsäuren. Das könnte immer über den Salat zusätzlich dazukommen. Das sind also gute Fettsäuren. Gute Fettsäuren sind auch drin im Kokosöl mit der Laurinsäure. Die wirkt entzündungssenkend. Auf der anderen Seite sollten dann Fettsäuren, die entzündungsfördernd wirken, eingeschränkt werden. Und das wären Öle wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl und Sojaöl, weil die enthalten einen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, die im Körper letztendlich zu dem Entzündungstreiber M1-Makrophagen führen. Allein wenn man in der Ernährung diese 2 Regeln beachtet, also weniger Kohlenhydrate und viel mehr entzündungssenkende Ölsäuren oder Fettsäuren über Olivenöl und Kokosöl oder auch über Butter. Also die Frage ist immer, ist Butter besser wie Margarine? Und eine klare Aussage, Butter wirkt entzündungssenkend und Margarine ist meistens immer auf, hat oder hat einen hohen Omega-6-Überschuss, wirkt entzündungsfördernd. Und wenn man diese 2 Bereiche schon mal einführt, weniger Kohlenhydrate, die richtigen Fettsäuren, dann hat man schon mal die Basis. Und dann, was du schon angeführt hast, dann kommen praktisch die Joker. Und die Joker sind viel mehr Gewürze und Kräuter zu essen, weil die eine sehr hohe entzündungssenkende Wirkung dann haben.
Ja, jetzt fragen sich natürlich viele, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Ich habe das auch jetzt am Wochenende mit im Freundeskreis besprochen, wer viel reist, hat quasi wenig Auswahl und muss quasi das nehmen, was ihm zur Verfügung steht. Hast du da einen Ansatz?
Ja, da habe ich eine gute Lösung. Gewisse Gewürze, die besonders entzündungssenkend wirken, kann man dabei haben. Zum Beispiel empfehle ich solche Gewürznelken. Die kennt ihr ja auch, Gewürznelken. Das sind so, die haben so einen Stiel und so ein Köpfchen. Und die enthalten Eugenol. Und Eugenol ist ein sehr entzündungssenkender Inhaltsstoff. Und wenn ich unterwegs bin, so ein Tütchen Gewürznelken kann ich immer dabei haben. Und dann kann ich zu jeder Mahlzeit 2, 3 oder im Buch erkläre ich, wer richtig Schmerzen hat, Arthrose hat, der soll dann 3 mal 6 Gewürznelken schlucken am Tag. Und zwar immer zu einer Mahlzeit. Und man fängt halt an mit einer Gewürznelke. Die kann man also einfach so reinnehmen. Und wer den Nelkengeschmack nicht mag, ja, der braucht die nicht zu kauen, sondern einfach runterschlucken. Und wenn manche sagen, ah, das ist aber doch hart, der Darm schließt es völlig auf. Das wäre also eine Möglichkeit. Und die anderen, die sich schon an so einen Geschmack gewöhnt haben, die können natürlich die Gewürznelken einfach ein bisschen ankauen und dann runterschlucken. Das wäre ein Gewürz, was man einfach mitnehmen kann. Das zweite Gewürz wäre, wo auch eine leichte Möglichkeit ist, das überall mitzunehmen, wäre mit Chilis zu arbeiten. Chilis enthalten den Inhaltsstoff Capsaicin. Und Capsaicin wirkt wie ein Schmerzmittel. Das unterbindet die Schmerzweiterleitung. Und zwar innerhalb von 30 Sekunden. Das heißt, wenn man Schmerzen hat, ist nur noch die Frage, wie kriege ich jetzt Chilis aufgenommen? Und ich habe da immer, also wenn ich unterwegs bin, immer so ein Chili-Päckchen dabei. Ich habe jetzt wohl keine Schmerzen, ja, aber das tut auch insgesamt gut, so, weil es erhöht die Fettverbrennung, es wirkt entzündungssenkend. Und bei den Chilis ist so, man kann ja die ja in so, sind so, ist ja kleine Chili, so 0,5 Zentimeter groß, die kann man auch schlucken. Aber die sind in der Schale so hart, wenn ich die jetzt so einfach so reinnehme und schlucke, dann kommt die hinten wieder raus. Und dann heißt es, hey Dr. Feil, diese hat zweimal gebrannt. Dann hat die aber nicht gewirkt, weil ich brauche das Capsaicin verdaut. Und deshalb bei der Chili empfehle ich dann, die Chili vorher so aufzubrechen oder hier in die Zähne zu nehmen, einmal drauf zu beißen und dann zu schlucken.
Kann ich auch die gemahlene Form nehmen? Oder?
Die gemahlene Form kann ich ja überall übers Essen auch drüber tun. Aber die gemahlene Form ist härter zu nehmen. Weil das Capsaicin ist bei der gemahlenen Form richtig ja schon vermahlen. Das heißt, der Gaumen kommt mit der Schärfe, mit dem Capsaicin voll in Verbindung. Wenn ich aber so eine Chili hier vorne zusammenbeiße, da habe ich keine Rezeptoren für Schärfe. Dann schlucke ich das auf einmal runter. Dann habe ich praktisch diese Schärfe nicht im Gaumen. Und eine dritte Variante ist, dass ich im Buch auch beschreibe, so Rituale sollte man sich angewöhnen mit einem Gewürzquark oder Gewürzjoghurt. Man kann ja überall Joghurt und Quark kaufen. Und dann kann ich in den Joghurt auch Gewürze wie Ingwer, Zimt, Kurkuma, ein bisschen Chili und Pfeffer reinrühren. Wenn ich unterwegs bin, kann ich noch ein bisschen Öl reinmachen, also Olivenöl oder Speiseleinöl und dann ein paar Beeren. Und dann habe ich eine hohe entzündungssenkende Gewürzjoghurt oder Gewürzquark. Also man muss einfach ein bisschen variabel sein und planen und dann geht es auch gut. Eine vierte Möglichkeit habe ich noch. Und zwar vielleicht eine Möglichkeit, die mehr den Menschen die Menschen anspricht. Ich habe immer auch so Kakaopulver dabei. Mhm. Also nicht Süßchar oder so, sondern reiner Kakao, 100% Kakao. Den tue ich mir immer in Kaffee rein. Der Kaffee hat auch entzündungssenkende Potenziale. Und dann pimpe ich sozusagen den Kaffee mit Kakaopulver auf, weil da auch sehr viel Polyphenole drin sind, die entzündungssenkend wirken. Und dann habe ich so eine einen Kaffee mit Kakaopulver und es schmeckt richtig gut. Also das heißt, entzündungssenkende Ernährung, die kann auch richtig gut schmecken.
Sehr gut. Das sind wertvolle Tipps. Ich mache mir auf fast alles Tabasco drauf oder irgendeine scharfe Soße. Und jetzt habe ich noch mehr einen Grund, ich habe die Absolution, noch mehr Tabasco drauf zu tun.
Ja, genau. Vielleicht auch interessant für deine Zuhörer. Manche denken ja bei Chili, das ist schlecht für den Magen. Und heute wissen wir, dieses Capsaicin oder Chili selber hat Inhaltsstoffe, die magenheilend wirken. Das heißt, wenn jemand Magengeschwüre hat, können wir heute, wenn man es insgesamt vom Darm her verträgt, können wir heute Magengeschwüre mit Chilis ausheilen. Die einzige Personengruppe, wo ich sage, mit Chili sollte man vorsichtig sein, sind Personen, die Morbus Crohn haben oder Colitis ulcerosa, also so einen empfindlichen Darm. Aber für Magenbeschwerden ist Chili immer gut.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank auch für den Tipp mit den Nelken. Werde ich mir gleich antun, weil die kann man wirklich in einem kleinen Beutel mitnehmen. Das ist auch bei Flugreisen nicht so das Problem. Wenn wir jetzt, sage ich mal so, in das letzte Prozent gehen und in Richtung wirklich Mikronährstoffe denken. Du hast Bohr hast du angesprochen, du hast noch ein paar andere angesprochen. Wenn ich jetzt wirklich hyper interessiert bin, was ich persönlich bin, welche Mikronährstoffe sollte ich einmal analysieren lassen oder kann ich welche blind nehmen?
Was wichtig ist, wäre im Omega-3-Bereich ausreichend versorgt zu sein, weil Omega-3-Fettsäuren, ich habe das vorher beim Öl genannt, das Speiseleinöl empfohlen, weil das Omega-3-Fettsäuren enthält, die Alpha-Linolensäure, die im Körper dann umgebaut wird zu EPA und dann den M2 wegfördert. Und wir brauchen eine gute Omega-3-Versorgung im Körper insgesamt, weil das senkt einfach diese Entzündungsprozesse. Und den Omega-3-Wert, den kann man bestimmen lassen über den Parameter Omega-Index der Omega-3-Index sollte über 8% liegen. Und dann weiß man, dass man da gut versorgt ist. Und die meisten Menschen liegen bei 4, manchmal auch nur bei 3 Omega-3-Index. Und das heißt, die essen halt dann entweder keinen Fisch oder zu wenig Fisch, haben keine Fischölkapseln, keine Algenkapseln oder kein Leinöl. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du sagst, was muss analysiert werden oder wo muss ich mich versorgen, das wäre auf jeden Fall eine gute Omega-3-Versorgung. Ein anderer Mikronährstoff, der unbedingt auch kontrolliert werden sollte, ist Vitamin D. Der Vitamin-D-Spiegel muss oder sollte unbedingt so mindestens bei 40 Mikrogramm pro Liter sein, besser bei 60 Mikrogramm pro Liter, weil wir sehen heute, dass alle Körperzellen einen Vitamin-D-Rezeptor haben. Und dann Vitamin D steuert viele genetische Prozesse Richtung Entzündungssenkung. Und das heißt, die zwei Nährstoffe gehören immer ins Optimum gebracht. Und dann die anderen Nährstoffe, die dann eben heilend wirken im Bereich Arthrose-Ausheilung. Das sind so Brennnessel, Acker, Schachtelhalm, Bohr, Hagebuttenpulver, Glucosamin, Chondroitin, Kollagenpulver. Und die habe ich alle im Buch beschrieben. Und wenn man diese Nährstoffe zusätzlich zu den anderen drei Wegen, entzündungshemmende Ernährung, Bewegung und Stressmanagement einsetzt, dann sehen wir, dann baut sich Knorpel auf. Dann ist die Regenerationskraft im Körper wieder vorhanden.
Ja, ich empfinde, dass Kollagen gerade einen großen Hype hat und also auch in den USA überall Kollagenpulver verfügbar ist. Ist das was Gutes aus deiner Sicht oder ist das eher mehr Hype als Wirkung?
Wir von der Studienlage empfehlen wir 10 Gramm Kollagenhydrolysat, das ist aufgespaltenes Kollagen, aufzunehmen, weil Kollagen wirkt zweifach. Erstens liefert es viele Aminosäuren, die im Knorpelstoffwechsel notwendig sind, Glycin zum Beispiel. Aber wichtiger sind so diese Peptide im Kollagen, die Entzündungsreaktionen abbauen. Und deshalb ist es kein Hype, sondern es sind immer mehr Studien bekannt, die dann zeigen, das Kollagenhydrolysat ist auch gut für die Blutgefäße, weil die sind auch ausgekleidet mit Bindegewebestrukturen. Insgesamt Kollagen ist auch versehen Bänder gut. Also das ist schon ein Hauptnährstoff, der wirklich was bringt.
Okay. Wenn wir den Switch zur Bewegung machen, gibt es eine Form von Bewegung oder Sport, die du empfehlen kannst, die quasi schon für die Gelenke ist, aber den Knorpel stärkt?
Ja, wir haben eine klare Strategie in diesem Bewegungsparameter. Wir arbeiten mit der sogenannten doppelten Gelenkaktivierung. Die erste Gelenkaktivierung ist, zunächst mal weg von dem schmerzenden Gelenk zu gehen. Und so allgemeine Koordination und auch funktionelle Kräftigung aufzubauen. Weil wenn man koordinativ trainiert oder ein paar Übungen macht, das ist das Zusammenspiel Muskulatur-Nervensystem, dann funktionieren Bewegungsabläufe besser und die allgemeine Kräftigung sorgt dafür, dass eben ein genereller Entzündungsabbau stattfindet. Und erst dann, wenn ich praktisch solche Grundübungen beherrsche und auch so 2-3 Wochen lang trainiert habe, dann gehen wir mit der zusätzlichen Gelenkaktivierung an das Gelenk selber und machen dann Übungen, die dann im Buch auch beschrieben sind von dem Co-Autor, das ist der Tobias Homburg, der Physiotherapeut der Biathlon-Nationalmannschaft. Und wir empfehlen auch, das Gelenk, was schmerzt, zweimal zu massieren am Tag, so mit so einem Kräuterbalsam, weil wir auch sehen, diese schonende Massage fördert auch diese entzündungsabbauenden M2-Makrophagen. Also das ist immer der Dreh- und Angelpunkt, dass wir nach Maßnahmen suchen, die diese M2-Makrophagen, diese Immunzellen stabilisieren. Die M2-Makrophagen, wenn die also Botenstoffe abgeben, dann kommen vom Knochenmark Stammzellen an die geschädigten Stellen, weil viele denken ja, was weg ist weg, da kann ja nichts mehr entstehen, das ist doch nicht mehr da. Und diese Regenerationskraft, die kommt vom Knochenmark. Und diese Knochenmarksregeneration, da kommen also Stammzellen und diese Stammzellen vom Knochenmark werden über die M2-Makrophagen angelockt und verstärkt, können die sich dann teilen. Also das ist so ein richtiger Regenerationsweg. Und ich habe auch diese Knorpelregeneration in der Sportärztezeitung mit 2 Publikationen beschrieben, wo wir für jeden einsehbar auch für Fachkräfte aufzeigen, welche Gene werden durch die M2-Aktivierung angestoßen, welche Botenstoffe und wie das Ganze dann sich aufbaut. Wir haben also den Regenerationsweg auch wissenschaftlich inzwischen publiziert.
Ja, die gängige Meinung, jetzt wird es ein bisschen technisch, ist der Knorpel, also weniger technisch, aber der Knorpel ist schlecht durchblutet, deshalb regeneriert er schlecht und dann gibt's die sogenannte osteochondrale Platte, die zwischen Knorpel und Knochen entsteht und deshalb kann der Knorpel nicht heilen und dann also hat die Orthopädie versucht mit Knorpeltransplantation oder Knorpelknochentransfer, beschädigte Zellen, solange die Arthrose lokalisiert ist, also klein und umschrieben, das zu therapieren. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, dass die Aktivierung von M2-Makrophagen an den Ort des Geschehens wandern.
Genau. Und das ist praktisch der Regenerationsweg. Und natürlich, das stimmt schon, der Knorpel ist so gut wie nicht durchblutet. Da gibt es keine Blutgefäße. Die Blutgefäße hören an der Gelenkkapsel auf. Und deshalb ist es wichtig, aber über die Bewegung die Gelenke über die Fusion zu ernähren. Das ist also schon richtig. Deshalb dauert auch der Knorpelregenerationsweg über die N2-Makrophagen, über die Stammzellaktivierung vom Knochenmark, dauert mehrere Monate. Das heißt, wenn mich jemand fragt, wie lange dauert es, bis so ein Gelenk wieder regeneriert ist, dann sage ich immer, nach unseren Erfahrungen und nach der Literatur, die inzwischen verfügbar ist, spürt man, dass sich was verändert nach so 6 Wochen. Manchmal früher, 3 bis 6 Wochen, aber der Heilungsweg ist erst so nach 9 Monaten abgeschlossen. Und es ist auch klar, wenn ein Gelenk sich über Jahre durch die subklinischen Entzündungen sich immer mehr abbaut, der Knorpel abgebaut wird, dann kann der Knorpel, da er nicht durchblutet ist, nicht innerhalb von 2 Monaten aufgebaut sein, sondern dieser Regenerationsschub über die M2-Makrophagen und das Knochenmark dauert dann halt diese 9 Monate. Bei Hüfte noch länger. Hüfte eher 12 bis 18 Monate.
Du sprichst auch immer von mentaler Stärke und positiver innerer Haltung. Welche Rolle spielt die Psyche tatsächlich bei der Regeneration von Gelenken?
Das war ja früher immer so, man hat es ein bisschen belächelt, die Psyche. Und wir konnten jetzt zeigen, wie die Psyche auf die Knorpelregeneration wirkt. Und zwar, wenn du ständig gestresst bist, dann liefert dein Körper Cortisol, also Botenstoffe, Stresshormone. Und dieses Cortisol und auch noch andere Botenstoffe, die fördern die M1-Makrophagen und dadurch den Knorpelabbau. Das heißt, wer ständig rumjammert und sagt, wird immer schlechter und wohin soll das führen, der wird tatsächlich schlechter. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, der Dr. Feil hat es wissenschaftlich beschrieben, es gibt tatsächlich die Knorpelregeneration, er hat auch den Weg aufgezeigt. Und wenn man dann sagt, den Weg gehe ich jetzt, diese 4 Bausteine, die Ernährungsumstellung mit den Gewürzen ist ja einfach. Und man ist also hoffnungsfroh, dann gibt das Gehirn, sendet das Gehirn auch Botenstoffe, und zwar Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Das sind alles Botenstoffe, die M2-Makrophagen anlocken und M2-aktivierend wirken. Und da sieht man, es geht alles über die Makrophagen. Bei den schlechten Stimmungen, bei Stress sind die Makrophagen im Entzündungsprozess, im M1-Zustand. Und wenn man mit Hoffnung in die Zukunft geht und den Stress managt, dann sind die Makrophagen im M2-Zustand, im Heilungszustand. Und so spielen die dann in die Knorpelregeneration positiv mit rein.
Du hast bestimmt ganz viele Beispiele, wie ihr einem Betroffenen helfen konntet. Hast du ein Besonderes, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war sehr speziell und kannst du uns darüber berichten?
Ich habe also 2 Beispiele, die ich auch im Buch beschrieben habe. Inzwischen haben wir über 1000 Feedbacks, die das bestätigen, die Knorpelregeneration. Ich habe einmal einen Vortrag zur Arthrose in Dresden gehalten und dann kam ein damals 69-jähriger Mann in Krücken vorgehumpelt nach dem Vortrag und hat dann gefragt, Dr. Fei, kann ich wieder laufen? Und dann habe ich gefragt, was er denn habe. Er hat dann gesagt, er hat Arthrose Stadium 3 im Kniegelenk, einen zerschlissenen Meniskus und eine Bakerzyste. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn es dir gelingt, von dem Vortrag mindestens 80% umzusetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Jahr auf jeden Fall die Krücken weg hast, riesig. Und ziemlich genau ein Jahr später hat er mir ein Mail gemacht, Dr. Feil, ich war derjenige in Dresden im Vortrag und ich war gestern in der Sächsischen Schweiz 40 Kilometer Bergwandern hoch und runter und ich habe keinerlei Schmerzen mehr. Und dann hat er nochmals 3 Monate gewartet und ist zu seiner Radiologin, das ist die Frau Dr. Wiesgott in Dresden, gegangen und hat gesagt, Frau Dr. Wiesgott, Sie haben mir vor 15 Monaten hier Arthrose Stadium 3 nachgewiesen mit der Baker-Zyste und zerschlissenen Meniskus. Ich habe keine Schmerzen mehr. Würden Sie mal nachuntersuchen? Und die Frau Dr. Wiesgott hat dann auch bestätigt, vollkommene Knorpelregeneration, also mit dem EMRT. Die Risse im Meniskus waren ausgeheilt und auch die Baker-Zyste ohne OP ist dann einfach zurückgegangen. Weil letztendlich hat er es geschafft, über diese Maßnahmen die M1-Makrophagen zu verdrängen und in den M2-Zustand zu bekommen. Das war für mich, hat mich gefreut. Und dann hat er mir auch noch ein Jahr später gesagt, ja, es geht mir immer noch gut. Und ich, ob ich denn jetzt auch, er war dann ja schon 72, er würde jetzt gerne auch joggen. Dann habe ich gesagt, ja, dann machst du einen 10-Kilometer-Lauf, ja. Den hat er gemacht. Dann hat er mich gefragt, kann ich auch einen Halbmarathon machen? Das hat er, glaube ich, auch noch gemacht. Und Marathon habe ich dann gesagt, soll er nicht mehr laufen. Man braucht es dann nicht herausfordern. Und das andere Beispiel, auch ein Mastersportler, Wilfried Heckner, der hatte einen Unfall. Also, und ein Unfall wurde ihm bestätigt, per Medizingutachten, Arthrose Stadium 4. Mhm. 4 ist das höchste Stadium, Knochen auf Knochen, wo die Ärzte dann auch gesagt haben, da hilft ja nur noch eine OP. Er war aber Mastersportler, er war von Herzen aus Leichtathlet. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht sicher, ob du praktisch, der war schon 75, ob du dann noch deinen Sport machen kannst, 100 Meter, 200 Meter. Und dann hat er auch gesagt, er macht die Dr. Feil-Strategie. Und inzwischen hat er in seiner Masterklasse, ist er Weltmeister geworden mit dem regenerierten Kniegelenk, mehrmals Europameister. Und ist glücklich und hat auch per Medizingutachten bestätigt bekommen, vollkommene Knorpelregeneration. Es braucht Disziplin, die Ernährung umzustellen, in Bewegung zu bleiben, positiv zu denken und auch mit den Nährstoffen zu arbeiten.
Was meinst du, wie sieht die Zukunft der Arthrosetherapie aus? Heute ist ja so, dass es eine große Industrie gibt im Gelenkersatz. Ich bin Teil davon auf unterschiedlichen Ebenen gewesen und auch weiterhin. Und wir überlegen uns immer, okay, wie sieht der Markt in der Zukunft aus? Wird es noch Gelenkersatz geben oder was meinst du?
Klar, solange es Menschen gibt, gibt es immer Gelenkersätze oder Gelenksersätze, weil diese Strategie braucht Disziplin und manche sagen, ah nee, dann lasse ich lieber was reinmachen. Aber viele Orthopäden sagen auch, nichts ist so gut wie das eigene Gelenk und die klare Aussage, die zukünftige Arthrosetherapie ist regenerativ. Also der Schwerpunkt in regenerative Maßnahmen wird sich vergrößern.
Glaubst du, dass wir zukünftig die Disziplin weiterhin brauchen oder gibt es eine Spritze oder eine Tablette, die uns hilft, den Knorpel weiter zu regenerieren?
Die Operation wird es nach wie vor geben, gerade auch wenn Unfälle da sind, wo dann vielleicht der Gelenkschaden zu groß ist. Aber die Möglichkeit, das Gelenk selber zu regenerieren, ist schon der bessere Weg, weil, weißt du, das Wesen einer Entzündungsreaktion ist, dass Entzündungen im Körper auch wandern können. Das haben manche schon festgestellt, wenn sie ein Kniegelenk machen, 2 bis 3 Jahre später kommt das andere Gelenk. Oder wenn wir bei Polyarthrose an den Fingerendgelenken sind, dann haben manche festgestellt, auf einmal wird der große Zeh dick. Jetzt Polyarthrose an den Fingerendgelenken ist der Übergang zu Rheuma, zu einer rheumatischen Erkrankung. Aber da sieht man, dass Entzündungsreaktionen wandern können. Und wenn ich nur punktuell an einem Gelenk arbeite, dann ist die Entzündungsreaktion ja durch die OP nicht weg, sondern das im besten Fall funktioniert das Gelenk wieder. Aber ich muss praktisch überlegen, wie kriege ich die Entzündungsreaktion aus meinem Körper, dass die Entzündungsreaktion nicht auf andere Gelenke überspringt. Und deshalb ist diese entzündungssenkende Strategie auch dann gut, wenn man schon operiert ist. Das ist nicht das eine oder das andere, sondern man kann auch beide Strategien dann verbinden. Ja, spannend.
Meine Frage war eher präventiv. Also glaubst du, es wird eine Möglichkeit geben, durch ein Arzneimittel, egal wie ich mir das zuführe, die Arthrose zu verhindern?
Also letztendlich kann ich mir das vorstellen, dass der Heilungsweg ist ja jetzt beschrieben über die M2-Makrophagen. Das heißt, alle Möglichkeiten, die wir zukünftig erforschen, haben dann einen großen Wert in der Praxis, wenn ich diesen, ich sage immer, das ist der Schalter für die Knorpelregeneration, wenn ich den auf M2 programmieren kann. Und natürlich, wir haben es gezeigt, dass jetzt über bestimmte Spurenelemente, Kräuter, Gewürze, Nährstoffe dieser Schalter angeschaltet werden kann. Und da können auch zukünftig Medikamente entstehen, die diesen Knorpelregenerationsschalter anschalten.
Ich möchte zum Schluss fragen, welche drei Tipps gibst du Menschen mit, die unter Arthrose leiden, was sie mehr für ihre Lebensqualität tun können?
Ja, also der erste Tipp ist, die Ernährung umzustellen. Und zwar mit Freude. Ich habe ja auch in dem Buch viele Tabellen von Lebensmitteln, die besonders entzündungssenkend wirken, dass die Leute dann nachschauen, welche Lebensmittel passen zu ihnen, welche können sie mit Freude einsetzen. Das Zweite ist eben dann auch gezielt zu überlegen, in Bewegung zu bleiben. Also auch dann vielleicht über so Schrittmesser, dass man so diese 12.000 Schritte am Tag auch jeden Tag hinbekommt. Und wenn man dann den Vitamin-D-Spiegel und Omega-3-Index kontrollieren lässt und diese Nährstoffe zusätzlich nimmt, dann ist man auf dem besten Weg.
Super. Wolfgang, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich habe viel dazugelernt. Ich werde mir Gewürznelken zulegen. Und unter anderem vielen Dank, was du machst. Deine Arbeit ist sehr, sehr wichtig und klärt viel auf und arbeitet auch Mythen auf, die sich irgendwie sehr hartnäckig halten in der Gesellschaft. Und von daher bin ich da sehr dankbar, dass du und deine Forschungsgruppe weiter an diesem Thema dran seid. Vielen Dank.
Adi, danke für das Gespräch und ich wünsche deinen Zuhörern auch noch eine schöne Zeit.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Über Arthrose müsst ihr wissen, Entzündungen treiben die Schmerzen und den Abbau des Knorpels wesentlich stärker voran. Wer Entzündungen senkt, kann also den Verlauf aktiv beeinflussen. Die richtige Ernährung kann dabei nachweislich zur Knorpelregeneration beitragen. Bestimmte Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Polyphenole und gezielte Aminosäuren unterstützen den Gelenkstoffwechsel. Und denkt an Dr. Feils Geheimtipp, Gewürznelken und Chili. Regelmäßige gelenkschonende Bewegung ist unverzichtbar. Sie sorgt dafür, dass der Knorpel wieder besser versorgt wird und sich stabilisieren kann, selbst bei bestehenden Schmerzen. Stress, Sorgen und negative Erwartungen verstärken Entzündungen, während Zuversicht, klare Ziele und mentale Ruhe die Regeneration unterstützen und Therapieerfolge verbessern können. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt hier nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@zermtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder. Düfte beeinflussen deine Entscheidungen. Wusstest du, dass Gerüche dein Gehirn schneller erreichen als Worte oder Bilder? Der Duftweg führt direkt ins limbische System, also den Teil des Gehirns, der Emotionen, Erinnerungen oder sogar Entscheidungen steuert. Kein anderer Sinn hat so einen direkten Zugang. Lavendel zum Beispiel beruhigt und senkt Stress. Rosmarin steigert deine Aufmerksamkeit und Wachheit. Während Zitrone die Stimmung hebt und klarer macht. Ein kleiner Duftimpuls reicht oft aus, um deinen emotionalen Zustand oder mit deiner Entscheidung subtil zu verändern. Das kannst du für dich nutzen. Halte einen kleinen Roll-On, ein ätherisches Öl oder ein Duftkärtchen am Arbeitsplatz bereit. Ein kurzer Atemzug davon kann dein Nervensystem neu ausrichten, je nach gewünschtem Effekt. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Deine Nase ist ein direkter Draht zu deinem Gehirn. Nutze ihn. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.